Astronomie am Kepler.
Herzlich willkommen zur 45. Folge von Astronomie am Kepler, dem Astro-Podcast des BAG Kepler Graz.
Wir geben euch hier wieder einige Einblicke in den Astronomieunterricht an unserer Schule.
Der Podcast wird wie immer produziert von mir, Norbert Ziller, und meinem Astronomiekurs am BAG Kepler. Und in der heutigen Folge haben wir wieder eine Astro-Sprechstunde. Wir hatten nämlich im letzten Schuljahr mehrere Volksschulklassen bei uns zu Gast für Astronomie-Workshops, zum Beispiel die Volksschule Augustinum und die Volksschule Kaplan, und denen haben wir versprochen, all ihre Fragen zu beantworten. Und die hatten wirklich viele Fragen, manche konnten wir gleich beantworten, einige haben wir in unserer Folge im Juni schon beantwortet. Und jetzt haben wir uns vorgenommen, mit Start des neuen Schuljahres, beziehungsweise, wenn ihr das hört, ist er schon Ende November, aber nun endlich die restlichen Fragen anzugehen.
Bevor wir nun zu euren Fragen kommen, schauen wir uns natürlich auch an, was sich eigentlich so in der Weltraumforschung getan hat.
Space News!
Und in den heutigen Space News habe ich quasi schlechte Nachrichten. Wir haben ja im Kurs schon einmal gesprochen über diese coole Idee der hyzenischen Planeten im Zusammenhang mit K2-18b. Also ein Exoplanet, bei dem man vermutet hat, er könnte zum Großteil komplett aus Wasser bestehen oder zumindest einen oberflächenumspannenden und gewaltig tiefen Ozean haben. K2-18b gehört eigentlich entweder zur Klasse der Supererden oder zur Klasse der Mini-Neptune. Supererde heißt jetzt nicht, dass es viel besser ist als die Erde, sondern was war das nochmal?
Ein Planet, welcher größer ist als die Erde, aber kleiner als der Neptun.
Genau, und darum heißen die Dinger ja auch meistens eher Mini-Neptune. Oder besser gesagt, bei dem Bereich der Masse eines Planeten, wenn der so mehrere Erdmassen hat, ist man sich nicht so sicher. Ist das jetzt eine Supererde, also so ein Felsplanet, der halt einfach größer ist als die Erde? Um einiges, aber im Prinzip ein felsiger Planet, wie eben die Erde auch ist, nennt man ja auch terrestrische Planeten. Oder ist das ein Mini-Neptun, also ein Gas- oder Eisplanet, in dem vor allem sehr viel Wasserstoff und Helium vorhanden ist, beziehungsweise Moleküle daraus wie Methan, Ammoniak und so weiter, aber nur ein relativ kleiner Felskern. Beides haben wir nicht im Sonnensystem und deswegen müssen wir das rein bei den Exoplaneten erforschen. Und es gab die Idee von der Universität Cambridge, dass eben dieser K2-18b tatsächlich so eine Wasserwelt sein könnte, und sie hatten damals geglaubt, Wasser gefunden zu haben. Spätere Untersuchungen haben dann leider gezeigt, dass das eine Fehlinterpretation der Daten war und auf K2-18b es gar kein Wasser gibt. Und jetzt wurde eine Studie durchgeführt unter der Leitung der ETH Zürich, gemeinsam mit Forschenden vom Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg und von der Universität in Kalifornien, also aus Los Angeles. Und zwar war man wahrscheinlich bei dieser Idee der hyzenischen Planeten, also Hydrogen-Ocean-Planeten, also Wasserstoff-Ozean-Planeten, so wie sie übersetzt heißen würden, wohl etwas zu optimistisch. Es gibt wahrscheinlich sehr, sehr viel weniger solcher Planeten, beziehungsweise ist es überhaupt sehr unwahrscheinlich, dass es solche Ozeanwelten überhaupt gibt. Und der Grund dafür ist vor allem, dass man die Chemie vergessen hat zu berücksichtigen. Man darf nicht einfach schauen, so wie schaut denn der Planet jetzt aus, sondern wie kann sich denn ein solcher Planet entwickeln? Wie entsteht denn so ein Planet? Und Planeten entstehen ja vor allem dadurch, dass kleinere Brocken, sogenannte Planetesimale, aufeinanderstürzen. Dann hat man einen glutflüssigen Kern, denn durch die Aufpralle, da gibt es jede Menge Hitze. Und dieser glutflüssige Kern, der kann jetzt, wenn er groß ist, und in der richtigen Gegend, wo es viel Gas in einem Sternsystem gibt, sehr viele Gase aufsammeln. Wenn extrem viel Gas da ist, dann wird eben ein Gasriese draus, so wie bei Jupiter und Saturn. Und wenn weniger Gas da ist und vor allem in kälteren Bereichen ist, dann entsteht eben so ein Eisriese wie Uranus oder Neptun bei uns im Sonnensystem. Wenn noch weniger Gas da ist, dann bleibt eben nur etwas für so einen Mini-Neptun übrig. So. Wir wissen zwar, dass jetzt weit weg vom Stern auch sehr, sehr viel Wasser mit aufgesammelt werden kann, denn wir sind hier bei der Bildung der Planeten hinter der Schneelinie. Schneelinie ist eine ganz wichtige Sache bei der Entstehung von Planetensystemen. Es gibt nämlich Bereiche, da kann Wasser im Weltraum nur gasförmig sein. Das ist dann so fein verteilt, dass keine größeren Mengen zusammenkommen. Das ist eigentlich in einem größeren Rahmen bis relativ weit weg von einem Stern. Irgendwo in größerer Entfernung, diese Schneelinie war in unserem Sonnensystem so irgendwo zwischen Mars und Jupiter. Und nur außerhalb dieser Schneelinie ist es so kalt, dass Wasser dann wirklich zu Eis gefriert, dass wir also Eiskörner statt gasförmigen Wasser haben. Flüssiges Wasser kann es im freien Weltraum überhaupt nicht geben, übrigens, weil wir keinen Druck haben. Also man braucht irgendwie so einen Druck von außen, damit Wasser flüssig sein kann. Im Weltraum gibt es also nur gasförmiges Wasser, also Wasserdampf, oder wir haben festes Wasser, also Eis. Preisfrage: Bei welcher Temperatur wird denn im Weltraum jetzt wasserfest?
So ungefähr minus 120 Grad Celsius.
Warum nicht bei 0 Grad? Man hört doch immer Wassergefühl bei 0 Grad.
Naja, es liegt daran, dass je geringer der Druck ist, desto geringer wird auch die Siedetemperatur, aber auch die Temperatur, bei der es fest wird.
Genau, diese 0 Grad, die gelten jetzt ja für unsere Normalbedingungen. Also wir haben unseren Luftdruck, den wir auf der Oberfläche der Erde haben, und da gefriert Wasser eben bei 0 Grad. Wenn wir weniger Druck haben, brauchen wir kältere Temperaturen, und im Weltraum haben wir gar keinen Druck und da brauchen wir wirklich minus 100 Grad, aber sogar noch weniger, damit Wasser eisförmig da ist. Gut, und wenn aber jetzt das Wasser so in Eis, aus Eiskörnern besteht, im Grunde ist das im Weltraum Staub, dann kann viel mehr davon zusammengesammelt werden und deswegen enthalten diese äußeren Planeten viel mehr an Wasser. Und dann glaubte man lange Zeit, ja, dadurch kann es diese hetzianischen Planeten geben. Also man hat diese Planetenkerne, die sammeln viel Gas auf, die sammeln sehr viel Eis aber auch auf. Und wir haben sehr, sehr viel Wasser auf so einem solchen Planeten. Und darum hielt man solche Ozeanplaneten für möglich. Was jetzt das Team unter der Führung von der ETH Zürich gemacht hat, sie hat sich die Chemie angeschaut. Wenn ich so einen Magmakern habe, also der feste Teil eines solchen Planeten, der eben dann Gas und Eis eingesammelt hat, dann bleibt der durch die dichte Atmosphäre sehr lang glutflüssig. Und wenn der glutflüssig ist, glutflüssige Silikate und Metalle, dann gibt es einen chemischen Austausch mit der Atmosphäre. Das heißt, es können sich Verbindungen zwischen diesem Magma, diesem geschmolzenen Gestein und dem Sauerstoff im Wasserdampf der Atmosphäre bilden. Denn in der Planetenatmosphäre ist das Eis natürlich wieder aufgeschmolzen und verdampft, weil da ist es ja heiß, da hat es ja viele tausend Grad. Und der Sauerstoff würde, so haben die Modellierungen ergeben, also man rechnet das alles in Computermodellen mittlerweile, dass eben mehr oder minder der ganze Sauerstoff bis auf 1-1,5%, die vielleicht überbleiben, in den Gesteinen eines solchen Magma-Ozeans gebunden werden würden. Denn der Magma-Ozean, der bleibt für viele Millionen Jahre flüssig, weil eben diese dichte Atmosphäre dafür sorgt, dass er nicht richtig auskühlen kann. Das zerstört mehr oder minder alles an Wasser, das wir bei so einem Planeten, der jenseits der Snowline entsteht, vorher angesammelt hatten. Und wir haben nicht mehr genug Wasser für den globalen Ozean. Sie haben kein Modell gefunden, wo ein Ozean überbleibt. Hingegen, bei den Planeten, die am Anfang weniger Wasser haben, eben innerhalb der Snowline, ebenso Planeten wie unsere Erde, sind die Chancen viel größer. Denn da kann sogar das Umgekehrte passieren, dass dann beim Auskühlen des Magma-Ozeans es mit Wasserstoff in der Atmosphäre noch zu Reaktionen kommt und dabei schon einmal eine gewisse Menge Wasser entsteht. Damit wird jetzt natürlich die Suche nach außerirdischem Leben viel schwieriger, als wir gehofft haben. Denn solche hyzenischen Planeten, solche Wasserwelten, von denen hätte es wirklich viele geben können. Und die hätten dann, so wie man sich's vorgestellt hat, vielleicht auch ganz gute Bedingungen für Leben geboten. Aber ja, die scheint es jetzt nicht zu geben. Das heißt, wir müssen wirklich warten, bis wir Exoplaneten gut untersuchen können, die so ähnlich sind wie unsere Erde, also wirklich kleine Felsenkörper vergleichsweise, und die sind ja viel, viel schwerer zu finden und zu vermessen. Also wir würden mit der heutigen Technologie die Erde bei der Sonne noch nicht finden können, obwohl wir jetzt schon über 6000 Exoplaneten gefunden haben. So ein Körper wie die Erde mit der Entfernung zur Sonne und der Größe, die wir haben, hätten wir noch keine Chance, den zu finden. Also wir werden uns wohl für die nächsten tollen Infos über Leben außerhalb unseres Sonnensystems noch ein wenig gedulden müssen. Soweit zu meinen Space News für die Folge, aber jetzt müssen wir uns auf die Fragen der Volksschülerinnen werfen. Lassen wir sie einmal selber zu Wort kommen.
Hallo, ich bin der Fabian und ich habe eine Frage. Wer entdeckte die Milchstraße?
Hallo Fabian, die Milchstraße wurde schon so lange beobachtet, wie es Menschen gibt. Weil da gab es noch keine Lichtverschmutzung und jeder konnte sie sehen.
Ja, dieses weiße Band, das sich über den Himmel gezogen hat, das war ja praktisch jede Nacht, zumindest wenn der Mond nicht gerade voll war, zu sehen, das konnte man schwer übersehen, oder? Also eigentlich, seit es Menschen überhaupt gibt, müssen die gewusst haben, dass es eben diese Milchstraße gibt. Also wir könnten jetzt schon aufhören und sagen, ja, wir wissen das eigentlich schon immer. Und die musste man nicht entdecken, die war immer schon im Himmel oben. Aber so einfach machen wir es uns nicht, denn das Ding besteht ja nicht wirklich aus Milch und lange wussten die Menschen ja überhaupt nicht, was denn dieses weiße Band überhaupt bedeuten soll. Also wann hat sich das überhaupt geändert, dass wir darüber mehr herausgefunden haben?
Also die Milchstraße wurde circa vor 400 Jahren von Galileo Galilei als erster schriftlich notiert entdeckt.
Ja, zumindest auf eine bestimmte Art und Weise, oder? Die Geschichten bei den Griechen war ja diese Geschichte vom Herakles und der Hera, dass ja die Milch über den ganzen Himmel gespritzt ist. Ja, wirklich. Darum heißt das Ding ja Milchstraße. Also dieser Halbgott Herakles hat die Hera beim Stillen in die Brust gebissen und die Milch ist über den halben Himmel gespritzt. Das ist ja, deswegen schaut alles so milchig aus, Göttermilch sozusagen. Und ja, in der aufkommenden Neuzeit hat man sich mit der Erklärung jetzt nicht mehr so ganz wirklich zufrieden gegeben. Na gut, vorher natürlich auch nicht. Was hat denn der Galileo Galilei gesehen, woraus eine Milchstraße besteht?
Als Galileo mit seinem Fernrohr in die Milchstraße blickte, hatte er gesehen, dass die ganze Milchstraße eigentlich nur aus Sternen besteht. Millionen von Sternen.
Genau, dazwischen gibt es natürlich da und dort auch Gasnebel und Staubwolken. Das sind dann diese dunklen Bänder, die durch die Milchstraße gehen. Aber im Großen und Ganzen hat Galileo Galilei entdeckt, dass dieses Band der Milchstraße jetzt vor allem aus Sternen besteht. Das muss überwältigend gewesen sein. Da kannte man ein paar tausend Sterne bisher, die man eben mit freiem Auge sehen konnte. Und jetzt bemerkt man, unglaublich, es gibt Millionen von diesen Sternen. Unabzählbar viele. So, die Geschichte ist aber da noch nicht aus. Denn lange glaubte man, ja, das ist ja nicht das ganze Universum. Die ganzen sind eh schon Millionen von Sternen. Woher wissen wir denn, dass wir die Milchstraße im Unterschied zu anderen Galaxien sind? Tatsächlich wissen wir erst seit etwa 100 Jahren, dass unsere Milchstraße nur eine unter Milliarden von Galaxien ist, also dass manche Sterne auch zu anderen Galaxien gehören. Nämlich da hat Edwin Hubble einige Sterne vermessen, die Entfernung einiger Sterne in Andromeda-Nebel, den man damals einfach noch Nebel genannt hat, und hat herausbekommen, dass diese Sterne mindestens 900.000 Lichtjahre von uns weg sein müssen. Und das wäre viel weiter weg, als man damals schon abschätzen konnte, dass die Milchstraße groß ist. Also es wäre völlig undenkbar, dass die Milchstraße 1 Million Lichtjahre groß ist. Ist eh 100.000 Lichtjahre im Durchmesser, aber noch 10-mal so groß, das war einfach, da wusste man schon, das kann nicht sein. Also die Sterne, die er vermessen hat, die müssen zu einer anderen Galaxie gehören. Also muss dieser Andromeda-Nebel tatsächlich nicht ein Nebel in unserer Milchstraße, sondern eine eigene Milchstraße, eine eigene Galaxie sein. Und erst seit da kann man wirklich sagen, wir wissen, dass es unsere Milchstraße so gibt, wie wir heute wissen, dass es ist. Eine Galaxie unter vielen Milliarden Galaxien. Also die Frage, wer entdeckt die Milchstraße? die gibt ganz schön viel her. Danke, Fabi, für diese Frage.
Hallo, ich bin der Judith und ich habe eine Frage. Wie alt ist das Universum?
Also, lieber Judith, vielen Dank für deine Frage. Und zwar, das Universum ist 13,8 Milliarden Jahre alt.
Woher will man denn das wissen?
Naja, der gute alte Edwin Hubble hat da eine lustige Konstante erstellt und mit dieser hat man dann zurückrechnen können, wie alt das Universum ist.
Ja, dazu muss ich noch ein bisschen was erzählen. Also die Hubble-Konstante mit einem Wert von ungefähr 70 Kilometer pro Sekunde pro Megaparsec, eine Einheit, mit der man zuerst einmal nicht groß was anfangen kann. Worum geht's da? Wir haben festgestellt, also Edwin Hubble hat vor ungefähr 100 Jahren festgestellt, dass sich das Universum ausdehnt. Es wird immer größer und größer und größer. Und wenn sich das Universum ausdehnt und immer größer wird, dann heißt das ja auch, dass es früher kleiner war. Und wenn man weiß, wie schnell es sich ausdehnt, kann man aus der Geschwindigkeit der Ausdehnung ausrechnen, wann sich das Ganze begonnen hat auszudehnen. Und dann wissen wir, wie alt das Universum ist. Jetzt ist es nicht so, dass das Universum da irgendwo einen Rand hat, wo es zu Ende ist und da dehnt sich's aus, so wie ein Luftballon, der dann immer größer wird, sondern es ist zwar schon irgendwie wie beim Luftballon, aber nur wie bei der Haut vom Luftballon. Jedes Stück Raum dehnt sich aus. Also wenn du dir irgendeinen Würfelraum vorstellst, dann dehnt sich der im Laufe der Zeit aus. Und zwar bei einem Megaparsec Kantenlänge von so einem Raumwürfel. Und Megaparsec, das ist ganz schön viel, das sind 3,26 Millionen Lichtjahre. So, diese Länge dehnt sich pro Sekunde um 70 Kilometer ungefähr aus. 70 Kilometer pro Sekunde klingt erst einmal viel. Aber 3,26 Millionen Lichtjahre, das ist wirklich eine sehr, sehr große Zahl. 30 Trillionen Kilometer, das ist ein Dreier mit 19 Nuller dahinter. So lange ist dieses Stück Raum, das man anschaut. Und das dehnt sich jetzt mit 70 Kilometer pro Sekunde aus. Also das ist fast gar nichts im Vergleich zu dem, wie groß es ist und fällt erst da auf, wo es um riesige Entfernungen geht.
Woher weiß man, dass sich das Universum ausdehnt?
Eben das ist das Verdienst von Edwin Hubble unter anderem. Und zwar hat sich der angeschaut, wie Galaxien aussehen, wenn man ihre Spektren vermisst. Also ein Spektrum ist die Verteilung der Farben. Man weiß ungefähr, wo bestimmte Linien für Rot, Gelb, Grün, Blau und so weiter liegen müssen, weil zum Beispiel der Wasserstoff nur in bestimmten Farben strahlt. Und man weiß sehr genau, wo die liegen. Diese Farben, in denen zum Beispiel das Wasserstoffgas strahlt, von dem gibt es ja viel. Wasserstoff, das sind ja über 90% aller Atome im Universum. Und wenn sich jetzt eine Galaxie von uns wegbewegt, dann verschieben sich diese Farben, so ähnlich wie bei einem Rettungsauto, das von dir wegfährt. Da hörst du ja dann den Ton von dem Auto tiefer. Wenn es näher kommt, wird der Ton höher und beim Wegfahren ist er tiefer. Und das Gleiche passiert auch mit dem Licht. Eine Galaxie, die auf uns zufliegt, die ist, man sagt, blau verschoben. Da ist also alles an Licht, was diese Galaxie abgibt, so in Richtung kürzere Wellenlängen verschoben. Man sieht, je weiter die Galaxie weg ist, desto mehr ist alles rot verschoben und deswegen muss sich die von uns wegbewegen.
Hallo, ich bin Elisa Marie und ich habe eine Frage. Was passiert, wenn die Sonne nicht mehr da ist?
Elisa Marie, das ist eine sehr, sehr gute Frage von dir. Und zwar, die Erde kreist für circa 8 Minuten weiter in ihrer Bahn, nachdem die Sonne plötzlich verschwunden wäre. Und dann schweift sie aber ins Universum ab.
Ja, und es wird auch erst nach diesen gut 8 Minuten dunkel werden, oder? Also wir würden ja das zuerst überhaupt nicht bemerken, wenn die Sonne weg ist, denn Licht braucht einige Zeit, um bis zu uns zu kommen, eben 8 Minuten, ein bisschen mehr als 8 Minuten. Und genauso lange reicht eben die Schwerkraft auch noch bis zu uns. Auch die Schwerkraft braucht Zeit, um sich auszubreiten. Und wir würden also über 8 Minuten gar nichts davon merken, dass die Sonne weg ist. Und dann schlagartig wird's finster. Alle Also die Planeten, die Erde würde jetzt, so wie vorher schon Merkur und Venus, plötzlich einfach nur gerade weiterfliegen in die Richtung, in die sie gerade unterwegs ist. Die äußeren Planeten, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun, die würden zu dem Zeitpunkt noch immer um die nicht vorhandene Sonne kreisen. Da wirkt die Schwerkraft ja immer noch. Ja, würde noch bis zu mehreren Stunden dort wirken. So, aber wie geht's jetzt mit der Erde weiter? Jetzt fliegen wir ohne Sonne irgendwie durchs Universum. Es ist dunkel. Wie geht's für uns weiter auf der Erde?
Also ich glaube, dann würde einfach relativ schnell alles Wasser auf der Erde gefrieren, weil es dann ja voll kalt werden würde auch. Und ich glaube auch, dass in weiterer Folge kein Leben mehr auf der Erde möglich wäre.
Ja, und ich glaube, das wird ziemlich schnell gehen. Wir haben zwar eine heiße Erde, im Inneren ist die Erde ja immer noch 5000 Grad heiß, aber die Erde ist super isoliert. Es kommt also nur sehr wenig Wärme vom Erdboden durch bis zu uns. Außer wir haben gerade eine Thermalquelle oder so, aber sonst kommt da wirklich wenig vom Erdboden. Sonst wäre die Erde schon längst ausgekühlt. Aber dadurch wird es ohne die Sonne sehr schnell mit uns zu Ende gehen. Nicht nur das Wasser wird dann gefrieren, also zuerst das Wasser, das schon auf der Erde ist, und dann auch das Wasser, das wir in der Luft haben.
Würde das dann nicht dazu führen, dass wieder eine Schneeballerde entsteht?
Genau, also alles, was an Wasser noch flüssig ist auf der Erde, zumindest die Oberfläche, wird dann recht flott einfrieren, gab es ja schon einmal. Ja? Wir wissen, dass es im Zeitraum der Geschichte der Erdentwicklung einmal eine Zeit gegeben hat, wo die gesamte Erde von Gletschern bedeckt war, weil man sogar in damaligen Äquatorgebieten Gletscher entdeckt hat. Aber dabei wird es nicht stehen bleiben. Wir würden irgendwann auch sehen, dass sich andere Bestandteile der Atmosphäre in Festkörper verwandeln. Wir haben ja nichts mehr, das uns heizt. Die Erde strahlt und kühlt aus und kühlt aus und kühlt aus durch ihre eigene Strahlung. Irgendwann wird dann das CO2 flüssig. Gut, es ist nicht viel. Und irgendwann wird dann der Sauerstoff flüssig, der Stickstoff flüssig. Und wir bekommen eigentlich einen Eisplaneten aus gefrorenen Gasen an der Oberfläche, an dem grauslichste Temperaturen herrschen und absolut kein Leben mehr möglich ist.
Wird eigentlich alles einfrieren oder gibt es etwas, was nicht einfriert?
Es gibt nicht viel, was nicht einfrieren kann. Also Helium wäre ein Gas, das nicht frieren kann. Das gibt es nicht im festen Zustand. Aber wir haben praktisch kein Helium auf der Erde. Darum heißt es ja Helium nach dem Sonnengott. Denn zum ersten Mal haben wir das tatsächlich im Spektrum der Sonne gefunden. Man glaubt eine Zeit lang, das gibt es nur auf der Sonne. Es ist das Sonnenelement, also nach Helios benannt, Helium. Wir haben auch wirklich sehr wenig Helium auf der Erde, deswegen ist es relativ teuer.
Könnte die Erde sich dann in einem neuen Sonnensystem wieder eine Bahn finden?
Das ist eine gute Frage. Stellen wir uns einmal vor, das Sonnensystem würde quer durchs Universum fliegen, so also durch unsere Milchstraße, und würde in die Nähe eines anderen Sonnensystems kommen. Dann würde eher das passieren, was wir jetzt bei einigen interstellaren Kometen und Asteroiden gesehen haben. Das heißt, wir würden auf einen Stern zufallen, würden durch dieses Sonnensystem vielleicht durchrauschen, abgelenkt werden, so einen Schwenk machen in der Nähe vom Stern und dann wieder rausgeschleudert werden, weil die Himmelskörper, das sehen wir jetzt bei den interstellaren Asteroiden und Kometen, meistens viel zu schnell sind, dass sie eingefangen werden können. Einfangen, da muss wirklich wahnsinnig viel dazu passen, dass ein Himmelskörper eingefangen werden kann. Das passiert nur sehr, sehr selten. Wir würden also wahrscheinlich einfach den nächsten Kick bekommen und in eine andere Richtung weiter rausgeschmissen werden.
Könnten ganz primitive Bakterien oder Einzellen noch überleben?
Ohne Sonne? Nein, weil nämlich jede Lebensgrundlage fehlen würde, woraus die noch Energie gewinnen können. Also das Leben auf der Erde hätte definitiv keine Chance.
Wie würde so Bärtierchen stehen?
Ja, die Bärtierchen, die würden sich in ihren Ruhezustand begeben, abkapseln und auf bessere Zeiten warten, die nicht mehr kommen. Also leider nicht einmal die Bärtierchen würden das überstehen, weil sie nie mehr wach werden. Also es ist gut, dass die Sonne nicht einfach so verschwinden kann. Denn es gibt keinen Grund und es ist eigentlich völlig ausgeschlossen, dass die Sonne auf einmal nicht mehr da ist. Von daher, Lisa Marie, können wir dich beruhigen, die Sonne wird nicht verschwinden. Also wir werden zumindest, was das betrifft, schon überleben. Allerdings müssen wir ein bisschen darauf schauen, was der Niklas uns zu dieser Sache noch gefragt hat, denn ja, auch Sterne leben nicht ewig.
Hallo, ich bin der Nikolaus und ich habe eine Frage. Wann explodiert die Sonne?
In etwa 5 Milliarden Jahren neigt sich die Sonne das Ende ihres Lebens zu.
Und explodiert die Sonne auch?
Nein, tatsächlich nicht, denn sie ist zu klein dafür zu explodieren. Oder viel zu leicht, besser gesagt.
Ja, da müssen wir ein bisschen über Sternentwicklung reden. Ja, wie das Ende von Sternen ausschaut, das hängt extrem von ihrer Masse ab. Sagen wir Sterne, die leichter sind als die Sonne, und Sterne bis, das geht ziemlich weit, ich glaube so bis zu der achtfachen Masse der Sonne, die haben ein ähnliches Schicksal und die explodieren nicht so richtig, wie man sich's vorstellt. Also da gibt's keine Supernova, sondern wir läufen das ab bei solchen sonnenähnlichen Sternen.
Sie blasen halt die äußere Masse ab, also nur der Kern bleibt, und zwar das wird halt zu einem weißen Zwerg. Zum Beispiel bei unserer Sonne.
Genau, und auch bei den anderen. Also, der Stern verliert am Ende seines Lebens seine äußere Hülle. Das ist jetzt keine so richtige Explosion, das sind sogenannte thermische Pulse. Also immer wieder könnte man sagen, rülpst der Stern. Er hat irgendwie seinen Schluck auf und stößt so Teile seiner Gashülle weg. Das passiert so gegen Ende seiner Brennphase in seinem Kern. Ja, da zündet immer wieder einmal ein bestimmter energieerzeugender Prozess im Inneren, das Helium brennen, das stößt dann Gase nach außen, dann hört das wieder auf, dann beginnt es wieder und stößt Gase nach außen, hört wieder auf. Oder auch tiefer drinnen die Umwandlung von Kohlenstoff, Sauerstoff und Stickstoff aus Helium. Also Helium wird zu Kohlenstoff, Sauerstoff und Stickstoff in dieser Kernfusion, und das kommt so unregelmäßig daher. Ja? Das zündet und geht wieder weg und zündet und geht wieder weg. Das ist extrem von der Temperatur abhängig, wie viel da fusioniert wird und wie viel Energie erzeugt wird. Und da stößt immer so der Stern ein bisschen Gas. Und irgendwann zieht er sich quasi selber aus und es bleibt nur der heiße Kern über. Der hat am Anfang 200.000 Grad an der Oberfläche und strahlt vor allem im ultravioletten Licht, eben ein weißer Zwergstern. Der braucht dann wahnsinnig lange, bis er auskühlt. Der beleuchtet dann die Gasmassen rundherum, und rundherum diese Gashüllen nennt man dann planetarischer Nebel.
Wenn die Sonne ihre sehr heißen Hüllen bei uns abwirft, wird die Erde dann nicht verbrennt, oder wie schaut es mit der Erde aus?
Ja, das wissen wir noch nicht. Dass die Erde könnte in der Sonne landen. Vielleicht werden wir aber auch ein bisschen weggeschleudert von der Sonne und dann würden wir rund um den weißen Zwerg kreisen. Wir haben schon Planeten um weiße Zwerge gefunden. Also da können durchaus noch Planeten überbleiben. Erst Sterne, die eben schwerer sind als 8 Sonnenmassen, die sind dann so schwer, dass dieser Kern noch weiter zusammenstürzt, ein Neutronenstern entsteht, und das ist dann der Anfang einer Supernova. Da explodiert der Stern dann wirklich weg. Aber Gott sei Dank ist unsere Sonne dazu viel zu klein. Außerdem wäre es ja dann schon längst vorbei, denn solche Sterne, die eine Supernova erzeugen, die leben viel kürzer. Die leben nur einige 10 bis einige 100 Millionen Jahre. Und also da hat es noch lange kein Leben bei uns auf der Erde gegeben. Das hat ja auch Milliarden Jahre gedauert. Also um einen sehr großen Stern, der mal zu einer Supernova wird, da kann gar kein Leben entstehen. Das ist viel zu kurz.
Hallo, ich bin der Matteo und ich habe eine Frage, und die ist: Wie viele Planeten gibt es in der Milchstraße?
Lieber Matteo, ich habe leider erst beim Schneiden der Folge entdeckt, dass deine Frage noch gar nicht beantwortet wurde. Also mache ich das einfach jetzt. Man kann ungefähr sagen, es gibt ungefähr gleich viele Planeten in unserer Milchstraße, wie es auch Sterne gibt, also 100 bis 400 Milliarden Planeten. Wo sind jetzt diese Planeten? Viele davon kreisen um andere Sterne, so wie auch unsere Planeten um unsere Sonne kreisen. Es gibt auch Sternsysteme, wo es keine Planeten gibt, und umgekehrt gibt es aber auch Planeten, die nicht um Sterne kreisen. Ganz wenige davon kreisen um verstorbene Sterne, das sind so Zombie-Planeten, könnte man sagen, und es dürfte nach den Theorien der Planetenentstehung allerdings viele Planeten geben, die bei der Entstehung ihres Planetensystems in den Weltraum hinausgeschleudert wurden und irgendwo ganz alleine im Kalten und Dunklen zwischen den Sternen der Galaxie herumfliegen. Aber insgesamt wird die Schätzung schon stimmen, so einige 100 Milliarden Planeten sollte es in unserer Milchstraße schon geben.
Das war's jetzt nun auch schon wieder mit der 45. Folge von Astronomie am Kepler.
Wir freuen uns, dass du zugehört hast und wenn es dir gefallen hat, erzählen anderen, dass es diesen Podcast gibt und schreibe uns einen freundlichen Kommentar.
Natürlich freuen wir uns auch jederzeit über ein Abo von dir und auch eine gute Bewertung wäre ganz nett. Auf Spotify, YouTube oder wo auch immer du uns hörst.
Weiteres Material zu den Themen unserer Folgen findest du auf unserer Webseite www.keplersternwarte.at unter dem Menüpunkt Podcast. Kommentare, Fragen und Themenwünsche kannst du uns auch gerne via E-Mail senden an keplersternwarte@gmail.com.
Du findest uns auch als Kepler-Sternwarte zum Beispiel auf Facebook, Instagram und Blue Sky. Alle Links dazu findest du in unseren Shownotes.
Verpasst nicht unsere nächste Folge, in der wir über die Wintersternbilder reden.
Und damit also bis zum nächsten Mal bei
Astronomie am Kepler!